Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Der Pikendienst für Hebammen wird nicht geregelt. Statt die Familie selber zahlt das der Kanton Graubünden. Eine Entlastung für die Familie und eine Sicherheit für die Hebammen. Und der Kanton Glaris hat die Jahresrechnung vom 2024 präsentiert. Mit über 9 Millionen Minus ist das ein Stück mehr als budgetiert. Was da passiert ist, haben wir beim Finanzminister nachgefragt. Wir fangen aber an mit dem Spatenstich für das neue Zivilschutz-Ausbildungszentrum. Mein Name ist Dias Fritschi. Schön, sind ihr mit dabei. Über 77% der Bündner Bevölkerung haben letztes Jahr Ja gesagt zum Neubau vom Zivilschutz-Ausbildungszentrum im Meiersboden. Jetzt ist das Projekt noch mal einen Schritt weiter. Heute war der Spatenstich. Der Beitrag von Linus Reichelt und Livio Biondini.
Das alte Zivilschutzgebäude in Meiersboden ist schon 50 Jahre alt. Darum ist jetzt der Neubau nötig. Die Bündner Regierungsrätin Carmelia Meissen sagt, das neue Ausbildungszentrum habe auch für den ganzen Kanton eine grosse Bedeutung.
Der Neubau, das ist eine Investition in die Sicherheit des Kantons Graubünden. In die Sicherheit vor allem der Bevölkerung. Es entsteht hier ein neuer, moderner Ausbildungsstandort, vor allem für den Zivilschutz, aber auch für alle anderen Partnerorganisationen im Bevölkerungsschutz.
Das alte Gebäude bringen wir auch mit einer Renovation oder Sanierung nicht mehr dazu an, zeitgemäss zu sein, darum der Neubau. Sobald der steht, wird das alte Gebäude dann zurückgebaut. Gut 19 Millionen kostet der Neubau. Das ist eine hohe Summe, sagt Carmelia Meissen. Aber
es ist eine Investition in die Sicherheit des Kantons Graubünden, von seiner Bevölkerung. Und wenn wir zurückschauen in die jüngste Geschichte, müssen wir leider feststellen, dass wir immer wieder die Einsatzkräfte vom Zivilschutz und der anderen Partnerorganisationen gebraucht haben, um Notlagen und Katastrophensituationen zu bewältigen. Darum ist die Investition gerechtfertigt, auch wenn wir in die Zukunft schauen und sehen, dass wir sehr wahrscheinlich noch vermehrt mit derartigen Situationen konfrontiert werden sie, wo wir den Zivilschutz brauchen.
Geplant und realisiert wird der Neubau durch das Team zu Bersa Tau Architects Office aus Chur. Ihre Eingabe hat vor 2 Jahren den Projektwettbewerb gewonnen. Für den Tau Berlocher, Architekt und Generalplaner, ist das Projekt eine grosse Sache.
Ja, als junges Planerteam ist das schon eine grosse Summe, Bausumme. Aber wir haben einen guten Partner, Fachplaner, die uns unterstützen. Und deshalb sind wir eigentlich zuversichtlich, dass wir mit dem gut umgehen können. Und wir danken auch für das Vertrauen, das wir haben. Ja.
Das Gebäude wird vor allem mit Holz umgesetzt und so gut in die Natur eingebunden wie möglich.
Das heisst, draussen ist das Holzmaterial dominant. Und andererseits auch die Ersetzung des Gebäudes, der ist schön parallel zum Tal und parallel zum Fluss und steht nicht quer in der Landschaft.
Dazu sieht das Gebäude sehr kompakt gebaut und energieeffizient. Im Zentrum hat es ein dreigeschossiges Atrium und die Luft kann frei zirkulieren.
Das heisst, mit wenig Energie können wir das Gebäude in Betrieb halten. Und ferner haben wir Sonnenenergie und Erdenergie, die wir werden nutzen.
Auf dem Dach hat Solarpanels. Dass der Meiersboden jetzt nicht gerade Sonnenterrasse von Chur sei, sei hier zweitrangig. Man kann gleich genug von Sonnenenergie profitieren. Herausforderungen hat es einige gegeben, wie der Tau Berlocher sagt. Zum Beispiel, dass das ältere Gebäude nebendran noch für 2 Jahre in Betrieb sei, obwohl nebendran gebaut werde. Dass das parallel beides klappe, sei wohl die grösste Herausforderung von allen.
Fertiggestellt und somit bezugsbereit soll das neue Ausbildungszentrum im Sommer 2027 sein. Wenn eine Familie ein Kind erwartet, kann sie eine Hebamme auf die Pike setzen. Dass die jederzeit parat ist, zum Vorbeikommen, kostet aber etwas. Genau diese Kosten übernimmt die Graubünden nicht der Kanton. Die Familien müssen für sie nichts mehr zahlen. Noah Bühler.
Wenn eine Frau im Endstadium schwanger ist, weiß man nie genau, wenn das Kind kommt. Wenn sich die Eltern dafür entscheiden, den Dienst von einer Hebamme in Anspruch zu nehmen, ist die darum lang auf Abruf. Für Hausgeburten geht die Pickezeit zum Beispiel von der 37. bis zur 42. Schwangerschaftswoche. Es gibt verschiedene Angebote und darum auch verschiedene Preise. 500 Franken, 220 oder 150 Franken. Die Angelika Signer, Präsidentin vom Verein Bündner Hebammen, erklärt, was wie viel kostet.
Die 500 Franken sind für Hausgeburten und Beleggeburten oder Geburtshausgeburten. Die 220 Franken sind für die ambulanten Geburten, das heisst Frauen gebärend in einem Geburtshaus oder in einem Spital und gehen innerhalb der ersten 24 Stunden heim. Wenn die Frauen erst nach 24 Stunden heim gehen, dort ist dann einfach die 150 Franken.
Bisher mussten Familien die Preise selber zahlen. Neu übernimmt der Kanton das Pickegeld. Laut der Vereinspräsidentin bedeutet die Änderung für die Bündner Hebammen keinen grossen Unterschied. Es heisst nur, dass sie das Geld nicht mehr bei den Familien einfordern müssen.
Es ist aber so, es waren wenig Eltern, die uns das Pickegeld nicht gezahlt haben. Manchmal ist es auch mühsam, wenn man die Eltern halt zwei, drei Mal auf ein Pickegeld aufmerksam machen muss. Ich glaube aber, wenn eine Familie es halt nicht hätte können zahlen können, die Hebammen haben sehr ein sehr grosses Herz und haben dann vielleicht einfach auf das Pickegeld verzichtet. Und das müssen wir jetzt nicht mehr.
Der grösste Mehrwert haben die Familien. Von denen hat jetzt nämlich jede die Chance, von einer Hebamme betreut zu werden.
Vorher war es viel, wenn die Frauen im Spital geboren haben, das Spital ihnen eigentlich eine Hebamme ans Herz gelegt haben. Und dann haben viele Frauen gesagt, nein, dann nehme ich keine Hebamme. Komme ich lieber noch mal ambulant in das Spital zurück. Und jetzt mit dem Pickegeld, das vom Kanton übernommen wird, kann wirklich jede Familie eine Hebamme haben.
Dass wegen dieser Änderung jetzt plötzlich viel mehr Hebammen engagiert werden, glaubt Angelika Signer nicht. Der Beruf als Hebamme gibt es auf zwei Arten. Es gibt Freischaffende, wie beim Verein Bündner Hebammen, dann gibt es aber auch noch die, die bei einem Spital angestellt sind.
Angestellte Spitalhebamme, die hat einen fixen Vertrag, hat wirklich ihren Monatslohn, ihr fixes Pensum. Freipraktizierende Hebammen, wir haben wie nicht ein fixes Pensum. Manchmal hat man einen Tag, wo man 7 Hausbesuche hat oder einen Tag, wo man 3 Akupunkturen hat und manchmal hat man einen Tag, wo man nichts hat.
Alles in allem sei es wichtig, dass es im Kanton wieder mehr Jobangebote für Hebammen gibt. Gerade mit der Schliessung von Regionalspitälern schwinden die Arbeitsmöglichkeiten.
Für die Zukunft wünscht sich Angelika Signer eine faire Entlöhnung, gerade in Bezug auf die Arbeitszeiten. Egal ob am Montagmorgen oder am Samstag in der Nacht, eine Hebamme verdient immer gleich viel. In der Pflege oder der Hotellerie zum Beispiel werden Nachtschichten besser bezahlt. Am Canton Glaris sein Portemonnaie wird dünner. Die Jahresrechnung 2024 schließt mit einem Verlust von über 9 Millionen Franken ab. Budgetiert sind knapp 7 Millionen. Das Minus ist also grösser als angenommen. Der Vorsteher vom Departement Finanzen und Gesundheit ist der Regierungsrat Markus Heer. Das Minus käme zustande wegen unvorhergesehenen Ereignissen.
Das hat vor allem mit dem Einmaleffekt zu tun. Wir haben Wertberichtigungen beim Kantonsspital und bei der Glarner Kantonalbank von etwa 5 Millionen müssen vornehmen. Wir haben 5 Millionen weniger als budgetiert beim Stromhandel eingenommen. Wir haben einen Einzelfall bei der direkten Bundessteuer, der 3 Millionen ausmacht. Und das sind eigentlich schon 13 Millionen, die zu dem schlechten Ergebnis geführt haben.
Das auf der negativen Seite, also bei den Ausgaben. Bei den Einnahmen hat es auch gekappert, zumindest budgettechnisch.
Bei der positiven Seite haben wir die Steuererträge unterschätzt. Die sind höher gewesen, als wir gemeint haben. Ich meine, die Abweichung in diesem Bereich ist nicht so dramatisch.
Wie im Budget vorgesehen, entnimmt der Kanton 9 Millionen Franken aus der finanzpolitischen Reserve. Mit dem soll unter anderem der Ausfall von der Gewinnausschüttung von der Schweizerischen Nationalbank kompensiert werden. Ohne die Entnahme wäre der Verlust von der Jahresrechnung 18 Millionen Franken schwer. Ganz so einfach verkraften kann der Kanton Glaris das fehlende Geld nicht.
Das tut weh im Kanton Glaris, das ist richtig so. Wir haben ein strukturelles Defizit, wir haben steigende Kosten in der Langzeitpflege, bei den Ergänzungsleistungen, die begründbar sind mit der demografischen Entwicklung. Und es ist einfach das Warnsignal und zeigt, dass das Entlastungspaket, das wir aufgeleistet haben, absolut nötig ist.
In dem Entlastungspäckchen sind fast 60 Massnahmen, die der Glarner Regierungsrat erarbeitet hat, um entweder mehr Geld einzunehmen oder weniger auszugeben. 4 davon kennt noch vor die Landsgemeinde. Die Aussichten für die Glarner Finanzen sehen für das laufende Jahr besser aus.
So wird dann die Jahresrechnung 25 ausmachen und dann werden Sie mich dann wahrscheinlich wieder fragen, warum wir es so verrechnet haben. Das sind alles Sachen, die nach dem Budget wie es mitgeteilt worden sind vor allem 2 positive Effekte für unseren Kanton. Das ist eine Sonderdividende von der AXPO, die wir bekommen, im Bereich von knapp über 10 Millionen. Und wir haben die Gewinnausschüttung von der Nationalbank, die über 9 Millionen ist.
Das sind aber alles Einnahmen, die man nicht Jahr für Jahr rechnen kann, so der Finanzminister Markus Heer. Die Landsgemeinde, der Landrat und die Regierung sind jetzt gefordert, klare finanzpolitische Prioritäten zu setzen. Der sogenannte Nazistein im Friedhof d'Alloy hat im Jahr 2023 grosse Wellen geschlagen. Daraufhin ist im Grossen Rat die Forderung gekommen, dass es eine umfassende Aufarbeitung gibt über die Geschichte des Nationalsozialismus und Faschismus in Graubünden. Der Bericht ist jetzt draussen. Mitverfasst hat er der Historiker Andrea Tonigna. Der Thomas Kind hat von ihm wissen, warum der Nazistein für derartige Empörung gesorgt hat.
Es gibt immer einen Unterschied zwischen historischen Kenntnissen, oder man hat gewusst, dass der Stein im Grabmal existiert. Die Wahrnehmung ist etwas anderes. Natürlich in der Öffentlichkeit ist das Bewusstsein nicht so da gewesen, dass es so einen Stein gibt. Und dann ist es auch nachvollziehbar, dass man erstaunt ist, vielleicht empört, je nach Einstellung zu dem Thema. Aber das ist auch irgendwie wichtig, dass man auf die Geschichte auch mit kritischem Blick schaut und sagt, hey, da haben wir vielleicht noch ein Thema verpasst, wo uns nicht so bewusst war, dass es da ist.
Das ist ja dann die Ursprungsfrage vom Grossen Rat, wo dann der Auftrag gegeben hat, um mögliche Forschungslücken herauszufinden im Zusammenhang mit dem Nazistein. Sie haben mit Christian Rauch zusammen einen Bericht erfasst, um genau diese Frage zu klären. Können Sie mal schnell zusammenfassen? Was sind so die Bullet Points quasi aus dem Bericht? Was haben Sie herausgefunden?
Also wir haben einen Bericht über den Stand der Forschung gemacht. Also das heisst, es gab kaum grosse Überraschungen geben, weil es geht darum, zu zeigen, was man schon weiss. Und was wir gemerkt haben, ist, dass man eigentlich noch relativ viel weiss. Vor allem über den Fall Davos, also die Nazi-Organisation in Davos. Es gibt hervorragende Publikationen auch zu dem Thema. Man weiß recht viel, zum Beispiel über Flüchtlingspolitik während dem Zweiten Weltkrieg. Aber es hat tatsächlich noch grosse Lücken. Ich habe mich vor allem mit dem Thema italienischer Faschismus befasst. Und dort habe ich schon gemerkt, dort hat es eine grosse Lücke. Also nach dem Krieg hat die Bündner Regierung einen Bericht herausgegeben. 1946 hat die Situation während dem Krieg oder vor dem Krieg zusammengefasst in Bezug zu faschistischen und nationalsozialistischen Organisationen. Und eigentlich sind unsere Kenntnisse über die faschistische Organisation in Graubünden dort stecken geblieben. Also viel mehr weiß man nicht als 1946. Das ist recht eine lange Zeit.
Wie kann man das erklären? Oder kann man das erklären überhaupt, dass es beim Faschismus eine größere Forschungslücke gibt als beim Nationalsozialismus?
Das hat wohl damit zu tun, dass man immer, und das schon nach dem Krieg oder während dem Krieg, man hat immer den Nationalsozialismus auch zu Recht eigentlich als größere Bedrohung angeschaut. Italien hat auch, durch den, dass es sich schnell gezeigt hat, dass die italienische Armee nicht so erfolgreich ist im Krieg, hat man wie das Gefühl gehabt, okay, die Südfront ist jetzt nicht so gefährdet. Und das hat sich dann auch nach dem Krieg wiederholt, dass man gemeint hat, wir müssen vor allem die nationalsozialistischen, also Mitglieder von den nationalsozialistischen Organisationen ausweisen und bitte Faschisten ist man ein bisschen zurückhaltender gewesen. Also man hat den Faschismus nicht als grosse Bedrohung für die staatliche Ordnung in der Schweiz betrachtet. So.
Ich finde es aber gleich noch interessant, weil der Faschismus ist ja eigentlich, wenn man jetzt Mussolini mit Hitler vergleicht, ist ja 11 Jahre vor dem Hitler gekommen, also eine viel längere Vorlaufzeit. Man könnte ja eigentlich meinen, in diesen 11 Jahren sei schon ein bisschen etwas
gelaufen. Ja, das denke ich auch. Das ist eine Hypothese, weil eben, man weiß noch relativ wenig, aber ich gehe davon aus, dass der Einfluss von der faschistischen Organisation eigentlich grösser oder wenigstens Südbünden vor allem grösser war, weil die einfach viel länger präsent sind in der Bündner Gesellschaft. Und das wird wohl ein bisschen unterschätzt. Das ist so eine Vorbereitung. Oder? Man hat oft, also es hat auch in der Bündner Presse, was man weiß nicht viel, es gibt nicht grosse Studien über die Bündner Presse, außer über eher peripherische Presseorgane, Gazzetta Romancia, Regione Italiana und so weiter. Und dort merkt man auch, dass es gewisse Sympathie hat gegenüber dem Faschismus. Man möchte nicht unbedingt, dass die Schweiz faschistisch wird, aber man sagt, für Italien ist das eine gute Lösung gewesen. Das ist die Partei der Ordnung, hat eine kommunistische Revolution verhindert, hat wieder Ordnung gebracht, hat der Religion wieder eine wichtige Stelle gegeben. Das hat wohl auch ein bisschen die ganze Wahrnehmung von der politischen Entwicklung in Europa beeinflusst.
Wenn wir jetzt nochmal zu dem Streit zurückkommen, den Nazi-Streit, wie passt denn der in die damalige Zeit hinein?
Das ist eigentlich eine offene Frage. Wir tun auch im Bericht sagen, es wäre gut, wenn man der Stein aus einer kunsthistorischen Sicht würde analysieren, wie passt der Stein in einer, soll ich sagen, Symbologie in der Bildsprache vom Nationalsozialismus, was bedeutet der Totenkult für die nationalsozialistische Ideologie. Das ist sicher ein Teil davon. Oder man missbraucht auch die gefallenen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, um irgendwie die nationalsozialistische Ideologie zu unterstützen. Aber das sind eigentlich noch offene Fragen. Ob der Stein hat wohl in der Bündnergesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg kaum eine Rolle spielt. Also man hat ja vergessen, dass der Stein überhaupt da ist.
Vielleicht auch verdrängt.
Vielleicht verdrängt, das muss man aber irgendwie können beweisen. Das sehen wir nicht. Also Verdrängung ist auch etwas, wo man ja nicht deklariert. Und dann gibt es auch keine Quellen darüber. Aber es ist sicher so, dass man nach dem Krieg hat man sich eingestellt auf ganz eine andere Leseart von der Geschichte. Oder die Schweiz hat als Demokratie die schwierige Zeit bestanden, hat sich gegen Nationalsozialismus gewehrt und jetzt ein Denkmal, das von den Nazis gebaut worden ist, ist natürlich nicht so, hat nicht so zu der Lektüre von der Geschichte gepasst.
Wie würden Sie denn sagen, soll man heute den Nazi-Stein betrachten?
Ich glaube schon, historisch einrahmen, wie es zum Teil gemacht worden ist, das ist sehr wichtig. Oder man muss, ich bin eher dagegen, dass man Denkmal verschwinden lässt, weil man nicht mehr einverstanden ist mit den Ideen, die dahinter stehen. Es ist eher wichtiger für die historische Erinnerungspolitik, dass man die Denkmal historisch einrahmt, erklärt, wieso, was ist passiert, was hat das mit der Geschichte von Graubünden zu tun. In der Einrahmung kann man sich natürlich auch davon distanzieren, das ist ganz klar.
Der ganze Bericht über die Geschichte vom Nationalsozialismus und Faschismus in Graubünden findet man auf der Bündner Kantonsseite. Das ganze Gespräch mit dem Historiker Andrea Tarinia gibt es heute Abend auf TV Südostschweiz. Zum Schluss kommen wir noch zu den Meldungen vom Tag, zusammengefasst von der Selina Rettich.
Die Schweizer Luftwaffe soll in Zukunft wieder auf ehemaligen Militärflugplätzen trainieren. Einer davon ist Zmullis. Geplant sind die Start-, Landung- und einzelne Übungsflüge mit Kampfjets. Der Bundesrat hat den Sachplan in die Anhörung geschickt. Bis Anfang April hat die Bevölkerung jetzt Zeit, um ihre Meinung einzubringen. Kantone und Gemeinden haben bis Ende April Zeit dazu. Die Armee begründet den Entscheid mit veränderten geopolitischen Bedingungen. Sie will die Flugoperationen breiter abstützen und nicht nur auf Hauptbasen sitzen. Die Verabschiedung vom finalen Sachplan ist für die zweite Jahreshälfte angedenkt. In der Migrationspolitik lehnt die Glarner Regierung eine Änderung vom Ausländer- und Integrationsgesetz ab. Der Bund plane, dass Personen ohne Schweizer Pass ihre Aufenthaltsbewilligung nicht mehr verlieren, wenn sie unverschuldet auf Sozialhilfe angewiesen sind. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, lehnt der Regierungsrat die Änderung aber ab, mit der Begründung, dass Verhältnismäßigkeit sowieso schon geprüft werde. Zum Schluss gibt es auch im Umweltbereich noch Neuigkeiten. Der Kanton Glarus kriegt 22 Millionen Franken Bundesgelder für verschiedene Umweltprojekte. Die Gelder fließen unter anderem in den Natur- und Landschaftsschutz, Schutzbauten gegen Naturgefahren und die Revitalisierung von Gewässern. Der grösste Betrag, über 10 Millionen Franken, sind für den Wald vorgesehen.
Selina Rettich mit den kurz zusammengefassten Meldungen vom Tag. Und das war es mit dem Info-Kompakt. Und wenn ihr jetzt sagt, das hat mir irrsinnig gut gefallen, dann könnt ihr das ganz einfach nachhören, ziemlich gleich auf radiogrischa.ch. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen von Herzen ganz einen gemütlichen Abend.
Radio Grischa. Info-Kompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.